Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, willkommen hier zu meiner kleinen Lesung. Wir haben 30 Minuten, das ist sozusagen die Mitternachtslesung heute, ne, weil es ist die letzte, das könnte auch jetzt Mitternacht sein, aber ist es Gott sei Dank nicht, 17 Uhr bis 17.30 Uhr. Mein Name ist Klaus Spieldener, das steht draußen hier hin und wieder mal beschrieben. Ich bin Saarländer, das steht natürlich nicht dabei, das möchte ich also anmerken, und ich schreibe Hamburg-Krimis. Also insofern alles so ein bisschen kompliziert, aber trotzdem, ich glaube, wir kriegen den Rahmen hin. Im letzten Jahr saß ich auch schon mal hier und hatte das Glück, über meinen Hamburg-Krimi Elbtod erzählen zu dürfen, den auch vorzustellen. Elbtod war der erste Krimi über die Hamburger Elbphilharmonie. Ja, die Elbphilharmonie, das ist ja auch bekannt. Ich glaube, das geht bis Bayern runter. Jeder weiß, was das für ein Teil ist und wie teuer das war. Vor allen Dingen so ein bisschen wie der Flugplatz in Berlin. Und ich hatte dann das Glück, dass ich den ersten Krimi über die Elbphilharmonie geschrieben habe. Und die Zahlen, die Menschen, die das gut gefunden haben, haben bestätigt, dass ich sofort weiterschreiben müsste. Und das habe ich auch dann getan und habe auch jetzt heute, ein Jahr später, den Nachfolger da. Das ist der Krimi Schuppen 10. Ein einfacher Titel. Und er hat auf jeden Fall Bezug zu der Elbphilharmonie und natürlich auch sehr viel von Hamburg. Es ist ein Hamburg-Krimi, also es ist ein lokaler Regionalkrimi. Und ich wohne auch mit meiner Frau in der Nähe von Hamburg. Wenn wir mal so zurückdenken an unsere Jugend und überlegen uns, was ist so der einschneidende oder das größte Problem, das man sich so als Jugendlicher zwischen 10 und 14 vorstellt, was einem passieren kann. Also ich glaube nicht, dass wir damals schon an Tsunamis gedacht haben, an Erdbeben, an Kriege oder an böse Männer, die uns da irgendwas tun. Ich glaube eher, es war der Verlust der Eltern, der uns, oder der zumindest auch mich, so als Worst Case begleitet hat. Also sehr oft, das weiß ich heute und das ist auch kein Witz, lag ich wach und horchte so durch diese saarländische dünne Wand zu meinen Eltern rüber, ob die auch noch atmen. Ich weiß nicht, ob das jemand so geht. Heute ist die Jugend ja anders, da wird das vielleicht alles über ein WhatsApp oder über irgendeine App gesteuert, dass man weiß, die Eltern leben noch oder so, oder über den Kassenautomaten zu Hause oder so. Also bei mir war das damals so und ich muss sagen, ich habe dann immer mal gehorcht und denke, oh Gott, hoffentlich ist alles gut da. Meine Eltern, man wusste, man brauchte sie. Das war so die Nabelschnur, die nicht durchgeschnitten war, ich sag mal symbolisch. Mein Protagonist in diesem Krimi-Schuppen 10, dem geht es ähnlich, nur, dass ihm die Familie abhanden gekommen ist, sag mal. Ich lese Ihnen mal den Klappentext vor. Schuppen 10. Die Eltern bei einem Autounfall verloren, die Tochter ertrunken, die Ehefrau erhängt, in der dunkelsten Stunde seines Lebens fasst der Hamburger Bestatter Julius Hassel einen folgenschweren Entschluss. Er will seine Familie zurück, egal ob tot oder ob lebendig. Im sechsten Fall, jetzt kommt so ein bisschen Eigenlob, das muss ja auch mal sein, im sechsten Fall der erfolgreichen Krimireihe wird es geheimnisvoll. Ein Serienmörder, eine explodierende Weltkriegsbombe an der Hamburger Elbphilharmonie und konservierte Leichen strapazieren die Nerven der Leser auf ganz besondere Art. Können die Hamburger Kommissare Lutteroth und Schweiß den schwierigsten Fall ihrer Laufbahn lösen oder werden sie am Ende sogar selbst zur Zielscheibe des Bösen? Müssen sie wirklich den letzten Joker ziehen, um das Rätsel endgültig zu lösen? Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, was der Tod so bewirkt bei den Menschen, bei den Lebenden, die übrig bleiben, die zu Hause dann diesen Schmerz verarbeiten müssen. Und ich habe dann rausgelesen, dass Abschiede zum Leben gehören. Das wissen wir alle, das muss uns keiner sagen, da muss keiner studiert haben für. Aber was ich gelesen habe, war, dass wer trauert, wandelt sich. Denn Trauer ist der stärkste Schmerz, den ein Mensch überhaupt erfahren kann. Wer also schon getrauert hat, wird das mir jetzt wahrscheinlich so abnehmen, wie ich das sage. Ich habe zum Glück wenig da Erfahrung mit. Meine Eltern sind ziemlich früh gestorben, aber da habe ich jetzt auch keine großen Erinnerungen mehr dran. Aber was ich gelesen habe, statt das selig durchwandern Trauernde nach dem ersten Schock emotionale Ausnahmezustände. Und zwar tiefe Verzweiflung, Schmerz, Einsamkeit, Angst, Schuldgefühle, totale Hoffnungs- und Freudlosigkeit und Wut. Die Wut in meinem Bauch war wieder da. Und sie war noch stärker geworden. Wie ein Stich mit dem Messer in meine Eingeweide, wie ein eingeklemmter Ischiasnerv, schaffte diese komplexe Sinnesempfindung es, die von Nozizeptoren des peripheren Nervensystems ausgelöst wird, bei mir ein Gefühl der Ohnmacht entstehen zu lassen. Ohnmacht, die ich nicht zulassen durfte. Doch die Schmerzen waren so übermächtig, dass ich glaubte, mein Bauch blähe sich gleich auf und zerplatze dann wie ein angeschossener Kürbis. Ich griff mit beiden Händen daran, drückte und presste, wie auf der Suche nach einem Ausschaltknopf, der alles beenden würde. Doch die Höllenqualen nahmen kein Ende. Um nicht aufzufallen, schob ich mich noch etwas weiter zurück in mein Versteck, seitlich der Hecke, nur wenige Meter von der kleinen Trauergesellschaft entfernt. Fest umgriff ich den Schaft des Einhandmessers, in der Hoffnung, die Schmerzen legten sich, doch es half alles nichts. Ich sitze hier ein bisschen krumm. Kann man nicht gerade sitzen? Gerade sitzen geht nicht. Esther G. Röder, geboren am 11. April 1947, verstorben am 3. März 2018, stand auf dem billigen Holzkreuz, das der Mann in Schwarz zwischen die drei Trauerkränze in den Boden wuchtete. Die Bestattung hier auf dem Friedhof in Otensen hatte nur wenige Minuten gedauert und bestand eigentlich nur aus einem Gebet des Pastors vor der Grabstätte und natürlich dem Herablassen des Sarges in die Grube. Röder hatte es wahrgemacht und eine der billigen Wohnzimmerbestatter gewählt. Seine Unverfrorenheit machte mich rasend. Ich hätte nie zugestimmt, dass meine Lieben so unpersönlich beigesetzt worden wären. Allein der Gedanke daran brachte mich fast um. Die Trauergesellschaft selbst bestand aus nicht einmal 10 Personen, inklusive Bestatter und dem Pfarrer. Die schlecht gekleideten Sargträger hatten gerade den Platz Richtung Leichenhalle verlassen und auch die erwachsenen Kinder der verstorbenen Frau Röder machten sich nun schnellen Schrittes auf den Weg zum Parkplatz. Er muss sterben. Endlich hatten meine Schmerzen etwas nachgelassen, ebenso wie der anhaltende Nebel, der heute Morgen meine Anfahrt hier nach Altona erschwerte. Willibald Röder, Ehemann der Toten, das konnte ich beobachten, stand während der gesamten Zeremonie teilnahmslos hinter der kleinen Gruppe an Trauergästen. Während vorne die Kinder des Ehepaars Röder Abschied von ihrer Mutter genommen hatten, fasste der alte Mann seiner um etliche Jahre jüngeren Freundin an den Hintern. Nur mit Mühe hielt die Frau ein dämliches Lachen zurück und boxte Röder feste in die Seite. Er muss sterben. Wissen diese Menschen nicht, was ich gehört, wollte ich schreien. Doch ich unterdrückte es. Einer der beiden Töchter der Verstorbenen hatte sich schon während der Beerdigung mehrfach umgewandt und ihren Vater mit bösen Blicken gestraft. Doch Röder schien das völlig egal. Er ignoriert jegliches Pietätsverhalten. Ich verlange ehrfürchtigen Respekt und taktvolle Rücksichtnahme. Gelangweilt hatte der Witwer an der gesamten Beisetzung teilgenommen. Hin und wieder hatte er sogar auf die Uhr geschaut. Aus der Nähe konnte ich das alles verfolgen und es hatte mich unendlich verletzt. Plötzlich und unerwartet trat Röder an die Grube. Ich hielt den Atem an. Ob ich ihn falsch eingeschätzt hatte? Trauerte er tatsächlich um seine langjährige Ehefrau und die Mutter seiner Kinder? Wollte er es nur nicht öffentlich machen? Ein seltsames Geräusch kam aus seiner Richtung, ein Geräusch, als zöge Röder Schleim tief aus seinem Hals. Erst glaubte ich, mich verhört zu haben. Doch plötzlich spuckte der Mann in das offene Grab. Dabei lachte er laut und warf den Kopf in den Nacken. So ein Ignorant! Ich fühlte eises Kälte und es wurde mir schwindlig vor Augen. Er muss sterben. Röders Freundin war schon losstolziert. Ich registrierte es, als der Schwindelanfall nachließ. Auch Röder verließ seinen Platz. Der alte Mann selbst warf plötzlich einen Blick in meine Richtung. Aufrecht und stolz trat ich aus meiner Deckung auf ihn zu. Ganz nah stand ich vor ihm. Röder stutzte. Er blieb stehen, wollte etwas sagen. Doch noch bevor ein Wort seine Lippen verließ, zog ich ihm mit einem schnellen Schnitt das Resolzermesser quer über seinen faltigen Hals. Es war so einfach. Es gab ein dünnes Geräusch, als wenn man Pappe mit einem Teppichmesser schneidet. Freude kam in mir auf und ein Gefühl von Genugtuung. Dieser Augenblick würde mich mein Leben lang begleiten. Da war ich mir sicher. Ein kleiner Schnitt für den Menschen Röder, doch ein großer Schnitt für die Menschheit und alle, die ihre Familien nicht zu schätzen wussten. Für alle konsumblinden Menschen und für die Undankbaren. Endlich ging es denen an den Kragen, die abgestumpft waren. Ich musste lachen über meinen Vergleich mit den Worten Neil Armstrongs nach der ersten Mondlandung. Fassungslos schaute mich Röder an, Er griff in Zeitlupe an seinen verletzten Hals, so als wollte er das Geschehene noch verhindern. Ich musste erneut lachen. Blut trat aus der Schnittwunde unter Gröders Kinn. Erst nur wenig, dann strömte es rot wie ein kleiner Wasserfall zwischen Röders Finger hindurch. Der Mann begann zu würgen. »Na komm, komm, spuck noch einmal«, warf ich ihm laut in das angstgefüllte, erfüllte Gesicht. Er streckte die Hand aus, griff an den Revers meiner Jacke. Er bettelte um Erbarmen, doch es war zu spät. Ich schob seine Hand weit von mir weg, wollte nicht besudelt werden von seiner Körperflüssigkeit. Röders Freundin war indessen stehen geblieben und drehte ihren Kopf in unsere Richtung. Ich konnte seitlich aus den Augenwinkeln sehen. Sie schaute, als verstehe sie die Welt nicht mehr. Aber was sollte ich mit ihr machen? Mein Blick glitt zurück auf Röder. Er kniete nun, blutete aus wie eine angestochene Sau. Ich durfte als Schüler mal einer Schlachtung auf einem Bauernhof beiwohnen. Sie hatte mich damals nicht bewegt. Der riesige Blutverlust Röders ließ mich auch jetzt kalt. Noch immer galt mein Gedanke dieser dämlichen Frau seiner Komplizin. Hatte sie ihr Recht auf Leben und Unversehrtheit, wie im Grundgesetz verankert, auch verwirkt? Ja. Ein kompromissloses Ja. Denn in keinem Moment hatte sie mir etwas Feingefühl gezeigt, das ich bei der Trauer um einen Menschen erwartet hatte. Sicher war sie keine direkte Angehörige, aber egal. Sie hatte kein Recht mehr zu leben. Während Röder selbst inzwischen zuckend und röchelnd rücklings vor dem offenen Grab lag, war ich mit 2-3 großen Schritten bei der knapp 40-jährigen Blonden angelangt. Erstaunt darüber schaute sie erst in mein Gesicht, dann auf meine Hand. Sie wollte die Arme hochreißen, wollte schreien. Vergebens. Das teure Messer drang in sie ein wie in Butter. Ich hatte ja auch schon oft genug den Schnitt an Leichen geübt. Stöhnend fiel die Blonde vor meine Füße erst auf die Knie. Sie versuchte, den Kopf zu heben. »Nein, jetzt nutzt auch deine Entschuldigung nichts mehr.« Ohne ein Wort kippte sie vornüber, zuckte noch eine Zeit lang, dann war Stille. Die Arbeit war getan. Und sie mussten sterben.
Ja, Mensch, da wäre jetzt mal ein Applaus angesagt, oder? Ja. Das kann man nicht hochbiegen, oder?
Ja, das Blöde ist, dass ich jetzt hier gar nichts gucken kann. Normal kann ich euch immer angucken, weil ich so ein Bügelmikrofon habe. Weil ich so ein Bügelmikrofon habe, geht das eigentlich einfacher. Aber.
Ja.
Ach so, aber dann müsste ich ja das Buch noch so weiter weglegen, oder? Lass es ruhig so. Wir lassen es so, wie es ist. Wir sind ja gut in der Zeit. Ja, also das war so der Einstand von diesem Buch. Wie Sie gehört haben, ist ja dieser Julius Hassel Bestatter in Hamburg, hat also ein Bestattungsinstitut. Und das macht die Sache natürlich etwas einfacher für ihn und für mich natürlich als Autor sowieso. Wir fangen mal mit dem Kapitel an. Ich möchte Ihnen natürlich nicht zu viel vorlesen. Ich habe ja auch nicht so viel Zeit. 5 Monate zuvor. Ja, das ist doch der Applaus. Jetzt kommt er. Bisschen spät, aber er kommt. Der Tod schmeckt süß. Eigentlich ist es die Atemluft während einer Feuerbestattung, in der diese gewisse Süße wahrnehmbar ist. Die Kombination verbrannter Mensch plus verbrannter Sarg macht es meiner Meinung nach aus. Sicher spielt auch die Holzart des Sarges eine kleine Rolle, vielleicht auch die letzte Kleidung des oder der Toten. Aber das ist allein meine These und ich teile sie mit niemandem. Diese aufdringliche Ausdünstung, die den teilnehmenden Familienangehörigen während der Zeremonie so viel Probleme bereitet, beeinflusst seit eh und je sowohl meine Geschmacks- als auch meine Geruchsorgane. Inzwischen ist es eine der wenigen Freuden, die mich bei meinen mehr als 200 Feuerbestattungen jährlich begleitet. Der Parkfriedhof Ohlsdorf als solcher ist, seit ich die Geschäftsführung des Familienunternehmens Hassel im Jahr 2011 übernommen hatte, unter den zahlreichen Hamburger Friedhöfen mein absoluter Favorit. Sicher ist das wie bei Handwerkern der bestsortierte Baumarkt oder bei Hausfrauen der günstigste Drogeriemarkt rein subjektiv. Das Ergebnis zählt, doch der tagtägliche Umgang mit Leid und Tod macht einem schon etwas sonderbar, mich vor allem. Es tut mir so wahnsinnig leid, wird der Herr Hassel. Ich erschrak über diese Worte und machte automatisch einen Schritt rückwärts, fast wäre ich gegen den vor dem Verbrennungsofen abgestellten Gabelstapler gerannt. Was hatte Dr. Wicht gesagt? Ach ja, er hatte kondoliert. Schon das 2. Mal für heute und ich versuchte, mein aufgesetztes Trauergesicht noch einmal zu intensivieren. Vorsicht, ich denke mir, dass es Ihnen nicht gut geht. Wollen Sie nicht besser setzen? Wollen Sie sich nicht besser setzen? Es ist unsagbar stark von Ihnen, der Feuerbestattung Ihrer lieben Ehefrau von Anfang an beizuwohnen. Ich wüsste nicht, ob ich je... Dr. Carsten Wicht, für den Bereich zuständiger Amtsarzt, fuhr sich ähnlich wie bei US-Präsident Donald Trump über sein imaginäres Deckhaar. Dieses war ihm schon vor Jahren ausgegangen und seit ich mit ihm arbeitete, schob er sich die restlichen Seitenhaare in eine aussichtslose Position. Reden, reden, Gerede. Ach, wie satt hatte ich das alles. Es war nie mein Wunsch, Bestatter zu werden. Bestatter wie Vater, mein totes Vorbild oder wie Onkel Wolfgang, der selbstlos sofort nach unserem Autounfall 1984 die Leitung des Unternehmens übernommen und mich wie seinen eigenen Sohn aufgezogen hatte. All dieses Gerede über den Gutmenschen, der dann nach seinem Tod vor der Familie, den Freunden und mir abschließend in einer bedeutungslosen Holzkiste lag, die verstorbene Frau und Mutter, die sich für ihre Familie aufgeopfert hatte oder der Mann und Vereinskollege, der bis zum Ableben für seinen Kameraden alles gegeben hatte. Diese Lügen, diese überzogenen Lobhuldigungen, inzwischen schmerzten sie mich. Ich hatte schon lange an Ohrenpfropfen gedacht, die ich während der verlogenen Bestattungen einsetzen wollte. Doch dazu musste ich erst mein Haupthaar länger wachsen lassen, sonst fiel meine Teilnahmslosigkeit auf. Und ein langhaariger Bestatter? Nein, aber eigentlich war mir alles egal. Ich sollte das Unternehmen verkaufen, jetzt wo mich Silvana, meine Ehefrau, auch noch alleine gelassen hatte. Das und mehr ging mir durch den Kopf, während dieser Idiot von Amtsarzt Sinnloses auf mich einredete. Doch ich musste auch dankbar sein. Dankbar darüber, dass Dr. Wisch meinem Wunsch, die Totenschau bei mir im Hause durchzuführen, nachgekommen war. Das konnte für ihn großen Ärger bedeuten, wenn es aufflog. Ich hatte es meinen guten Beziehungen zugeschrieben. Aber sicher war es das gute Verhältnis, das Papa bis zu seinem Tode 1984 mit dem damals noch jungen Hamburger Amtsarzt aufgebaut hatte. Und das mein Onkel bis zu seinem Ableben weiter gepflegt hatte. Amtsarzt Dr. Wicht ging im nächsten Jahr in den Ruhestand. Wahrscheinlich war dies auch der Grund, bei mir von den strengen Vorschriften einmal abzuweichen. Der teure Holzsarg mit meiner vermeintlichen Gattin als Inhalt loderte schon eine Weile in den Flammen. Es erinnerte mich an einen Pizzaofen, aus dem ich in jedem Moment eine knusprige 4 Jahreszeiten zu erwarten hatte. Das plötzliche Hungerkrummeln meines Magens schien zum Glück niemand gehört zu haben. Die Wärme hier im Krematorium an diesem Novembertag 2017 empfand ich als äußerst angenehm. Draußen herrschten Minustemperaturen, aber war jemand, der die Wärme genoss, die durch die verbrennende Ehefrau entstand, nicht komplett verrückt? Gut, sie lag ja nicht im Ofen, entschuldigte ich bei mir selbst und wollte nicht darüber nachdenken. Auf jeden Fall gab es kein Zurück mehr. Meine innere Unruhe legte sich langsam. Noch nie hatte man eine Feuerbestattung unterbrochen, den Ofen abgeschaltet und den angekokelten Sarg zurückgeholt. Zumindest in all den Jahren nicht, in denen ich mit dem Tod umging. Das war sicher auch technisch nicht ganz so einfach. Also würde es niemand auffallen, dass in diesem rot-gelb lodernden Sarg knapp einen Meter neben uns nicht meine geliebte Silvana lag und zu Asche verbrannte und den toten Obdachlosen, den ich als Gewichtsausgleich vor der Abfahrt gegen meine Ehefrau ausgetauscht hatte, würde ebenfalls niemand vermissen. Zumal seine Habseligkeiten gerade mit ihm verbrannten. Wolfram Gerber hatte auf seinem Personalausweis gestanden. Er war 20 Jahre älter als ich und an Unterkühlung verstorben. Ich hatte den glücklichen Moment, für diesen alten Obdachlosen eine Sozialbestattung durchführen zu dürfen, genutzt und seine Papiere verschwinden lassen. Das war eine Lücke in den Gesetzen. Kaum einer überprüfte bei solchen Außenseitern, ob sie auch tatsächlich unter die Erde gebracht oder verbrannt wurden. Jeder Verantwortliche war froh, wenn ein anderer die Verpflichtung dafür übernahm. So hatte ich plötzlich eine Leiche übrig. Ich wollte Silvana nach ihrem Tod auf keinen Fall hergeben und es war mir gelungen. Plötzlich fielen mir die makellosen Zähne und die Unversehrtheit von Silvanas Leiche ein. Würden sich die Männer hier im Krematorium nicht wundern, wenn aus der Asche ein Gebiss oder gar künstliche Körperteile auftauchten? Eiskalt lief es mir den Rücken herunter. Ich hatte in der Eile vergessen, den Obdachlosen genauer zu untersuchen. Aber wenn schon, verbrannt war verbrannt. Als mich meine Retter am 11. November 1984 aus dem Renault Espace schnitten, war ich der einzige Überlebende der Familie Hassel. Mit 8 komplizierten Brüchen, 6 davon an den Armen, 6 davon an den Beinen, 2 an den Armen, flog man mich nach Bremen in die Uniklinik. Schon den Flug mit dem Rettungshubschrauber bekam ich nicht mehr mit, auch nicht die zahlreichen Operationen. Erst am 3. Mai 1985 durfte ich wieder am Leben teilnehmen. Man holte mich aus dem künstlichen Koma zurück. Es war wie eine Neugeburt, nur dass das Gehirn des 12-jährigen Jungen schon ausreichend mit Details und Informationen vom Leben gefüllt war, nicht aber mit aktuellen Erinnerungen. Ich wusste auch Tage nach dem Aufwachen nichts von unserem Unfall. Onkel Wolfgang, der im Krankenhaus ein Nachbarzimmer belegte, um in meiner Nähe zu sein, informierte mich nach und nach über das damalige Geschehen und über den Verlust meiner gesamten Familie. Du bist ein tapferer Junge, so fingen viele von Onkels Krankenhauserzählungen an und sie endeten mit, es wird schon alles gut gehen. Sätze, Phrasen, aber für einen kleinen 12-jährigen Jungen ein Manifest. Du hattest mehrere Brüche, Julius, die Ärzte haben alles gegeben und vor allem Gott hat mitgespielt. Onkel Wolfgang weinte mir in diesen Maitagen 1985 die Bettdecke voll und ich verstand damals nicht viel. Mich wunderte anfangs nur, dass Papa und Mama nicht mehr da waren und mir beistanden. Aber auch als mir bewusst wurde, wollte ich es nicht verstehen. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Tränen mehr. Puh, Mensch, sind da noch ein paar übrig geblieben hier. Ja, Mensch, also das Buch Schuppen 10, das war der Anfang daraus. Für diejenigen Damen und Herren, die schon mal von mir ein Buch bekommen haben, gelesen haben oder auch mit einer Signierung, die werden wissen, es gibt immer zu jedem Buch einen kriminellen Grüßestempel dazu. Im letzten Jahr hatten wir die Elbphilharmonie in den Ecken des Stempels, jetzt dieser kriminelle Grüßestempel. Da habe ich mal einen Sarg drumherum gebastelt. Sie kriegen natürlich auch meine Unterschrift dazu. Leider, das ist das sehr Nachteilige, müssten Sie dann 14 Euro da lassen, aber die ich nicht kriege, sondern die Damen und Herren da vorne annehmen. Wenn Sie Lust haben, sehen wir uns da gleich. Und ansonsten danke ich Ihnen fürs Zuhören und ja, kommen Sie mal nach Hamburg zu meinen Lesungen, die dauern ein bisschen länger und da habe ich auch mehr Zeit, Sie anzublicken. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.